Beschreiben Sie, was Sie beruflich machen. Was ich beruflich mache, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass ich den Geist der Menschen befreie. Ich bringe neuen Kontext in die Existenz des Menschen. Ich bringe die Menschen vom Überlebensmodus in ein Rahmenkonzept des Gedeihens. Sie haben mir beigebracht, dass Stress nicht von äußeren Bedingungen verursacht wird, sondern von unserer Geschichte oder dem, wie wir ein Ereignis wahrnehmen. Wie können wir also unsere Geschichte ändern, um unseren Stress zu managen und unseren Körper zu heilen? Ja, also ich nutze für Stress gern das Wort Widerstand, denn Stress ist manchmal im Leben sehr hilfreich. Wenn Sie in Form kommen wollen, brauchen Sie Stress. Wenn ich zu einem meiner Profiathleten gehe und ihm 2,5 Pfund schwere Hanteln gebe und ihn bitte zu trainieren, wird er mich anschauen, als wäre ich high. Sie brauchen Stress zu einem gewissen Grad, um zu wachsen. Aber der Stress, den die meisten Menschen physiologisch haben, ist völlig fiktiv. Er ist eine Erfindung über ein mögliches Katastrophenszenarium, ein zukünftiges Ereignis. Solchen Stress wollen wir offensichtlich vermeiden, indem wir erkennen, dass er auftritt, wenn wir dem Leben Widerstand leisten. Wenn es etwas im Leben gibt, von dem wir sagen, dass wir es nicht wollen oder dass es anders sein sollte oder jemand es nicht sein sollte, dann erzeugen wir unseren eigenen Stress. Wir sind also nicht im Einklang mit dem Leben. Wir akzeptieren das Leben nicht und das wird einen Mangel an Behaglichkeit erzeugen. Deshalb liebe ich das Wort Disease, also Krankheit, der Mangel an Behaglichkeit. Widerstand ist also das Gegenteil von Behaglichkeit. Ja, diese Art von Stress, wenn wir über Krankheit sprechen oder darüber, wie wir Gesundheit erzeugen, sollten wir erkennen, dass wenn wir uns gegen das Leben wehren, wenn wir im Grunde Reibung erzeugen zwischen dem, was ist, also das ist Realität, es ist unser Bankkonto, es ist unser Partner und was er gesagt hat oder unser Chef oder unser Körper. Wenn wir Reibung erzeugen zwischen dieser Realität und unserer Geschichte oder unserer Auffassung davon, wie es sein sollte, dann erzeugen wir Stress. Und dieser Stress ist für mich eine Vorstufe von all dem Leid, das die Menschen erleben und die Vielzahl unterschiedlicher Arten der Flucht, die Menschen nutzen, sei es nun Alkohol, Nikotin, Marihuana, was auch immer es sein mag. Das ist also das Selbstgeschaffene. Es gibt eine Art natürlichen Stress und dann gibt es den Rest, den wir durch unsere Vorstellung erzeugen. Als Beispiel, wenn jemand gegen das, was ist, Widerstand leistet, das bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, wird ihm das nicht helfen zu heilen. Es braucht ein gewisses Level von Hingabe, zurückzukommen in den Fluss. Wie genau funktioniert das? Wenn ein Arzt reinkommt und sagt, es tut mir leid, ich habe schlechte Neuigkeiten, Ihr Ergebnis sind das und das und Sie haben bösartigen Krebs, dann ist die Diagnose selbst nicht das Leid. Die Information selbst ist nur eine Information, das verändert eigentlich gar nichts, außer dass der Auffassung nun Angst erzeugt. Aber die Angst ist fiktiv. Hier ist das Beispiel, das ich nutze. Sagen wir, ein Onkologe kommt rein und sagt so etwas. Ich will damit nicht sagen, dass das ein belangloses Thema ist, das Menschen jeden Tag betrifft. Aber wir müssen erkennen, dass die Information selbst nicht das Leid ist. Das Leid wird durch unsere Reaktion zu der Information erzeugt. Sagen wir, derselbe Arzt kommt 24 Stunden später wieder, nachdem alle geweint haben und es Drama gab und es Angst gab und man sagt, oh mein Gott, was wird passieren? Er kommt zu uns und sagt, oh mein Gott, es tut uns so leid, wir haben die Patienten verwechselt, es geht ihnen gut, ich möchte ein sehr schweres Thema nicht beschönigen, aber sehen Sie, dass die Person, die 24 Stunden lang das Leid durchgemacht hat, nun sofort in einem Zustand der Erleichterung und Freude ist. Oder sagen wir, der Arzt ist ein Wahrsager und sagt, Ihre bestimmte Krankheit wird innerhalb eines Monats aufgelöst sein. Dann haben Sie vielleicht zu dieser Zeit die Krankheit, aber wenn Sie wissen, dass es Ihnen gut gehen wird, dann ist die Art, wie Sie darauf reagieren, völlig anders, als wenn Sie den schlimmsten Fall annehmen. Was, wenn ich sterbe? Oder welches Bild auch immer Sie erzeugen, das Leid erzeugt, es ist dennoch Ihre Vorstellung. Da ist das Leiden unnötig. Wenn jemand zu Ihnen kommt mit einer Diagnose wie Krebs, wie coachen Sie ihn? Was tun Sie für ihn? Ja, der erste Schritt für jede Art von Heilung und Freiheit ist Akzeptanz, sofort mit dem leben zu können, was auch immer geschieht. Wenn also jemand eine Krankheit hat oder eine Situation, gegen die er kämpft, dann ist der erste Schritt immer die Akzeptanz. Realität ist Realität, so gerne das Ego es auch hätte, dass es anders ist. An dieser Stelle leiden wir. Der erste Schritt, wenn jemand kommt und eine Krankheit hat, sich in einer Situation in seinem Leben befindet, die er nicht mag, ist Akzeptanz. Und dann sind sie plötzlich im Einklang mit dem Leben. Dann haben sie natürlich die Wahl, was sie tun wollen. Im Leben ist es sehr einfach. Sie tun etwas dagegen, oder nicht. Aber die meisten Menschen tun keins von beiden. Sie leisten nur Widerstand. Wenn also jemand zu mir kommt und eine Krankheit hat, müssen wir zunächst akzeptieren, dass dies eben die aktuelle Situation ist. Ihr Widerstand dagegen, Ihre Frustration darüber, Ihre Wut darüber, all diese Emotionen sind energetisch die Vorstufen davon und tragen zum Fortbestehen davon bei. Akzeptanz ist also eine Erleichterung, ihm zu erlauben, zu sein, was es ist. Das bedeutet nicht, dass wir wollen, dass es so bleibt, aber es ist, was es derzeit einfach ist. Viele Menschen kämpfen den Kampf gegen Krebs. Ist das nicht der richtige Ansatz? Ich finde es komisch auf mitfühlende Art. In der Welt, in der wir leben, ist das aktuelle Paradigma Kampf oder Flucht und der primäre Rahmen ist das Überleben. Die ganze Idee der Antidepressiva, Antikrieg, Antitranspirant und der Kampf gegen Krebs. Krebs ist bereits ein Nebenprodukt des Kampfes. Ich meine, das ist ein breiter Schlag, aber der Grad, zu dem wir Krebs haben oder Autoimmunerkrankungen, bei denen wir uns selbst bekämpfen. Und nun sagt der logische Ego-Geist, dass wir es bekämpfen sollen und erkenne nicht, dass diese Energie die Vorstufe davon war. Und dann kommen wir wieder zur Hingabe. Nicht auf passive, schwache Art, sondern in Form von Akzeptanz und der Erlaubnis an das Leben, das zu sein, was es jetzt gerade ist. Es ist eine völlig andere Welt, von der ich spreche. Es geht nicht um diese Welt. Die Welt, in der wir leben, die Weltanschauung, die wir haben, basiert auf einem Kontext des Überlebens, Behebens, Urteilens, Beschuldigen. Solange sie in dieser Welt sind, fallen ihnen nur Lösungen, schnelle Lösungen ein oder sie verbreiten die Vorstellung, dass etwas falsch läuft. Es ist wie der Ausdruck, tritt für deine Grenzen ein und sie gehören dir. Wenn ich jemanden helfe, der glaubt, dass er ein Problem hat, dann ist es meine Aufgabe, ihm dabei zu helfen, zu erkennen, dass er keins hat. Er geht zu einem Experten, damit er ihm bei seinen Problemen hilft. Alles, was er tut, ist, den Glauben zu bestätigen, dass er ein Problem hat. Wie erklären Sie jemandem, dass der baseballgroße Tumor in seinem Bauch oder Darm kein echtes Problem ist? Es ist kein Problem. Es ist ein Tumor. Ich sage das. Es ist wie Menschen, die denken, dass Rauchen schlecht ist. Das ist es nicht. Es ist Rauchen. Ich sage nicht, dass es keine Konsequenzen hat. Ich lebe in der Welt der Physik und in der Welt der Physik hat eine Zigarette je nach ihrer Verfassung und ihrer Einstellung einen gewissen Grad an Auswirkung. Bei Menschen. Ich habe 100-Jährige gesehen, die so alt geworden sind, während sie geraucht haben. Und manche Menschen sind offensichtlich in sehr jungem Alter gestorben. Aber es ist nicht grundsätzlich schlecht. Es ist das, was sie tun, und dann hat es Konsequenzen. Wenn also jemand einen baseballgroßen Tumor in seinem Körper hat, sage ich nicht, dass das eine gute Sache ist und dass alle feiern sollten. Aber es ist sicherlich keine schlechte Sache. Es ist, was es ist. Wenn wir also anfangen, das Leben aus einem sehr sachlichen Blickwinkel in die Welt der Physik zu betrachten, heißt das nicht, dass man nichts tun soll. Wenn bei jemandem Krebs diagnostiziert würde, sage ich nicht, dass ich umherlaufen würde und sagen würde, oh mein Gott, ich habe tolle Neuigkeiten. Ich könnte diese Reaktion haben. Ich würde trotzdem etwas tun. Ich wäre dennoch verantwortlich für das, was ich tun müsste, um es in Ordnung zu bringen. Aber ich würde es nicht als Problem sehen. Es ist, was es ist. Was wären die Dinge, mit denen Sie der Person helfen würden, es in Ordnung zu bringen? Ja, meine Fachrichtung ist es, mit dem Geist zu arbeiten und den Menschen dabei zu helfen, zu sehen, wo sie in diesen Glaubenssätzen der Unzulänglichkeiten feststecken. Das ist für mich üblicherweise die Vorstufe ihres Leidens. Das Leiden stimuliert dann den chemischen Shitstorm, der in unserem Körper ausbricht, der dann unser Gewebe degenerieren lässt und so weiter. Bis sie ihre Denkweise verändern und Freiheit finden, bis sie wahren inneren Frieden finden können, können sie jede Art von Krankheit bombardieren und sie vielleicht sogar für eine Übergangsphase loswerden, aber sie wird zurückkommen. Es ist wie in der Sendung The Biggest Loser. Es ist wirklich sehr mächtig und die Transformation der Figur einer Person zu sehen und sie verlieren wortwörtlich einen anderen Menschen von 180 Kilo zu 90 Kilo, aber und ich weiß, dass von intern der Großteil von Ihnen, ich sage nicht alle, wird in 5 bis 10 Jahren wieder dort landen, weil Sie Ihre Selbstwahrnehmung nicht verändert haben. Das wäre also die erste Sache, die ich angehe. Wer, glauben Sie, sind Sie in Ihrem Glauben an Ihre eigenen Unzulänglichkeiten, der eine Kampf- oder Fluchtmentalität erzeugt? Eine Umwelt des Überlebens, in der Sie leben, in der hinter jeder Ecke Gefahr lauert, die Unbehagen in Ihrem Körper erzeugt. Wenn wir das nicht angehen, wird diese Art von Fluss in unserem Leben dennoch irgendwann eine andere Krankheit hervorrufen. Kann man also sagen, dass Angst die Wurzel aller Krankheiten ist? Sei das eine kollektive Angst oder eine persönliche Angst? Angst ist ohne Zweifel die vorherrschende Denkweise dieses Überlebenskontextes. Es ist so in die Menschheit eingepflanzt worden. Es ist nicht falsch, aber es ist ein Teil jedes Menschen. Und wir leben in einem Kontext, einem Paradigma des Überlebens. Und Angst ist also das Nebenprodukt davon. Angst stimuliert einen Teil unseres autonomen Nervensystems, des sympathischen Nervensystems. Es schüttet Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol aus, was den Blutdruck beeinflusst und zusätzlich Zucker in das System ausschüttet, weil sie den Eindruck haben, dass sie in Gefahr sind. Vor Jahrhunderten, Jahrtausenden war das vielleicht auch angebracht, weil es tatsächlich eine potenziell lebensgefährliche Situation mit einem wilden Tier gab. Aber nun ist es ihr Partner, es ist ihr Chef oder es ist die Miete, die in einer Woche fällig ist. Und dennoch reagiert das System auf dieselbe Art, als wäre es eine lebensgefährliche Situation. Sie schütten also immer noch Cortisol aus, sie schütten immer noch Adrenalin, nur Adrenalin in das System aus. Und das Gewebe wird auf die Hormone und die Stoffe reagieren, bis sie also erkennen, dass das Leben einfach ist, was es ist. Und sie das Ungleichgewicht in sich selbst erzeugen, das dann die Krankheit in ihrem System und darauf folgend in ihrer Physiologie erzeugt. Diese ganze Kaskade von Ereignissen ist das, was ich bei den Leuten rückgängig mache, sodass sie dann Freiheit finden können. Sie haben etwas wirklich Tolles angesprochen. Das Immunsystem ist nicht so stark, wenn man im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Es ist eines der größten Dinge, wenn man eine Krebsdiagnose erhält und automatisch Angst bekommt, wie es so viele Menschen tun. Den Geist und die Gedanken darüber anzugehen, ist so wichtig, weil man aus der Stressantwort herauskommen möchte. Ja, sobald man eine Diagnose erhält, schlechte Nachrichten bekommt, ist der Inhalt eigentlich irrelevant. Es könnte eine Krebsdiagnose sein, eine Kündigung, ihr Partner verlässt sie, jemand stirbt, was auch immer es für ein Ereignis ist. Es löst diese sympathische Reaktion aus. Die Stressreaktion schüttet eine Kaskade von Hormonen in ihr System aus, die das Immunsystem unterdrücken. Und auf der anderen Seite gibt es das parasympathische Nervensystem. Ausruhen, verdauen und erneuern, im Gegensatz zu kämpfen oder fliehen oder stehen bleiben. Wenn das sympathische Nervensystem aktiv ist, verdauen sie nicht richtig. Das hat keine Priorität. Wenn ich von einem Säbelzahntiger gejagt werde, muss ich nicht meinen Burrito verdauen. Das ist an einer Stelle wirklich nicht wichtig. Wenn sie eine Krankheit haben, müssen sie verstehen, also aus Sicht von Ayurveda erkennen wir, dass Verdauung der Schlüssel zur Gesundheit ist. Wenn sie also ihr Essen nicht richtig verdauen, sodass sie es richtig umwandeln können, sodass sie neues Gewebe erzeugen können, sodass sie gesund sein können. Wenn dieses System also gestört ist, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, erzeugen sie kein neues Gewebe. Macht das für sie Sinn? Sie beschleunigen es also. Das ist oft der Fall. Wenn jemand eine wirklich schlimme Diagnose erhält, sieht man oft, dass das Problem sich verschlimmert. Im Gegensatz dazu helfe ich Menschen, die Macht des Geistes zu verstehen. Wenn ich zu jemandem sage, das ist vielleicht die Diagnose, aber in 2 Monaten wird es Ihnen schon wieder gut gehen, garantiert. Dann lässt die Erleichterung, die er fühlt, die sympathische Reaktion los, also die Stressantwort. Er hat also ein Gefühl der absoluten Befreiung und Freude, was dann die Vorstufe zur Erneuerung des Körpers sein kann. Weil die Erleichterung und Freude Stoffe und Hormone freisetzen, die tatsächlich heilend und verjüngend sind und erneuernd sind, oder? Absolut ja. Das parasympathische Nervensystem, wie gesagt, wird den ganzen Körper in einen Zustand des Wohlgefühls versetzen, so dass sie sich auf Dinge konzentrieren können, die den Körper erneuern, wobei es um Erholung und Verdauung geht und das System erneuern. Auf lustige Art haben wir alle die Fähigkeit, bipolar zu sein. Das sind Überlebenssysteme, die sozusagen über Jahrhunderte weg hin fein abgestimmt wurden. Das ist fest in unserer DNA verdrahtet. Jeder hat diese Fähigkeit, aber solange sie mehr in Richtung Sympathikus tendieren, so wie leider die meisten Leute heutzutage leben, es geht so viel Stress von der Gesellschaft aus, sodass jeder irgendwie überfordert ist von Social Media, über die Möglichkeiten, über öffentliche Fürsorge, über die Kinder, bis zu Keeping Up with the Joneses. Es ist fast so, als wären wir von Wahlmöglichkeiten überflutet, sodass es uns überfordert. Und es erzeugt viel Stress und es regt den sympathischen Reaktionen an, was dann zum Teufelskreis wird. Denn nun sind die Menschen erschöpft, ihre Nebennieren sind im Eimer, sie schlafen nicht richtig, dann trinken sie nicht mehr, sie rauchen, sie nehmen Medikamente und so weiter. Sie sagen mir oft, dass das Universum sich um uns kümmert. Wir vertrauen wir darauf, wenn wir glauben, dass wir sterben werden? Wie vertrauen wir darauf, dass es uns gut gehen wird? Ja, das ist ein großer Sprung. Ich habe nicht und werde niemals das Wort leicht für die Arbeit verwenden, die ich mit den Menschen mache. Es ist unglaublich mächtig und es ist unglaublich tiefgreifend. Aber es ist ein großer Sprung von der Überlebensdenkweise zu einer Denkweise des Aufblühens. In der Überlebensdenkweise gibt es den unterschwelligen Glauben, dass sich niemand kümmern wird. Und das liegt dann an der Natur des Egos. Das Ego ist eine getrennte Einheit. Wenn ich also getrennt bin und gegen die ganze Welt antreten muss oder von der ganzen Welt akzeptieren will, ich hoffe, dass mein Hintern und meine Brüste und mein Outfit gut genug sind, damit ich Teil der Gang werden kann und geliebt und akzeptiert werde. Es ist ein großer Schritt zu einer Denkweise der völligen Integration und Einheit, in der ich aufblühen kann. Aber es ist da doch absolut möglich, denn so lebe ich und das ist es, was ich den Menschen beibringe. Es ist der Schauplatz des Vertrauens. Dort bin ich Teil des Lebens. Ich bin nicht getrennt vom Leben. Und wenn ich vom Leben gehalten werde, bin ich Teil des Lebens. Das bedeutet nicht, dass Dinge in ihrem Leben nicht schiefgehen, aber sie akzeptieren es. Sie sind sogar beinahe dankbar dafür. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass die Widrigkeiten, die ich durchlebt habe, obwohl sie zu der Zeit nicht angenehm waren, ausnahmslos die Vorstufe dazu waren, dass ich ein besserer Mensch wurde. Selbst die dunkleren Teile meines Lebens haben rückblickend alle dazu beigetragen, wer ich heute bin. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Sie würden eine solche Diagnose also als eine Art Entwicklung zu meinem nächsten höchsteren Potenzial sehen, richtig? Ja, wenn ich persönlich eine solche Diagnose bekäme, sage ich nicht, dass ich nichts dagegen unternehmen würde, aber ich sehe die Möglichkeit, die das Leben mir bietet, ein besserer Mensch zu werden. Ich nutze für mich selbst den Ausdruck, kann ich diese Situation akzeptieren? Was auch immer es ist, kann ich diese Situation akzeptieren? Und ich denke gern, dass ich das kann. Das ist Freiheit. Die meisten Menschen können das nicht. An dieser Stelle leisten sie Widerstand gegen das Leben. Sie können nicht einmal eine Situation akzeptieren, wenn jemand ihnen sagt, du bist ein Idiot. Oder die Frau oder der Mann oder der Freund oder der Vater sagt etwas wie, was ist mit deiner Karriere? Warum hast du nicht das oder das? Und das erzeugt Stress. Aber wenn sie all diese Situationen im Leben akzeptieren können, dann sind sie frei. Und das ist für mich die ultimative menschliche Erfahrung. Das bedeutet nicht, dass sie nichts tun müssen. Ich bin dennoch extrem proaktiv, wenn etwas in meinem Leben geschieht. Aber dann ist das in Ordnung für mich. Was ist Ayurveda? Was ist Ayurveda? Ayurveda bedeutet, wörtlich übersetzt aus dem Sanskrit, die Weisheit oder das Wissen des Lebens. Und ich war schon immer, als ich jung war, fasziniert von Gesundheit und Wohlbefinden, die beste Version meiner selbst zu sein, sogar noch in der Schule oder an der Uni. Und dann bin ich auf Ayurveda gestoßen, vermutlich vor etwa 16 oder 17 Jahren. Und ich saß da und dachte, endlich weiß jemand, wovon zur Hölle er spricht. Denn Ayurveda ist, wie gesagt, die Wissenschaft des Lebens. Für mich ist es also Mutter Natur. Es basiert auf den Grundsätzen der Physik. Jeder weiß, dass Feuer heiß ist und die Luft beweglich ist. Sie bewegt sich wie der Wind und ist leicht und Wasser hat offensichtlich eine gewisse Nässe und Feuchte. Und diese Dinge sind charakteristisch. Ayurveda basiert auf diesen Grundsätzen von Mutter Natur. Es nutzt Elemente, um über die Verfassung einer Person zu sprechen. Wenn sie zu viel Feuer in ihrem System hat, weil sie Alkohol trinkt, gern scharfes Essen isst, vielleicht Stress auf der Arbeit hat oder Hitze in ihrem System. Und das würde erklären, warum sie etwas Sodbrennen hat oder einen Ausschlag bekommt oder was auch immer zu viele Entzündungen in ihrem System verursacht. Und im Gegensatz dazu hat jemand, der zu viel Luft im System hat, eine Veranlagung dafür, in einer Luftverfassung zu sein. Er reist andauernd, ist vielleicht Flugbegleiter in einem Flugzeug oder reist viel oder mag Cracker und Salat und Dinge, die austrocknen und leicht sind. Und dann wundert er sich vielleicht, warum seine Haut trocken ist oder er Verstopfungen hat oder nicht gut schläft. Und er trägt zu diesem Element bei, das nicht sehr erdend ist. Wir nutzen also Ayurveda, zumindest nutze ich Ayurveda, weil es in meinen Augen einfach Sinn macht. Wie sieht es aus, wenn jemand versucht zu heilen? Es hat mit Essen zu tun, oder? Ja, es gibt einen Ausdruck in Ayurveda. Ayurveda hat so viele sogenannte Shlokas, also kurze Zitate. Und eines davon ist, bei gesunder Verdauung sind Medikamente unnötig. Bei schlechter Verdauung funktionieren Medikamente nicht. Es geht also alles um gesunde Verdauung, womit wir wieder bei dem wären, was ich vorhin gesagt habe. Zu welchem Grad können Sie tatsächlich das Leben verarbeiten? Das ist eine andere Art der Verdauung, mental. Wenn Ihnen etwas passiert, was Sie nicht verarbeiten oder verdauen können, und das gibt dann Rückstände. Dasselbe gilt in unserem Körper. Wenn wir unser Essen nicht richtig verdauen, haben wir etwas, was wir Amma nennen. Das ist unverdautes Essen. Es ist wie ein klebriger Leim und blockiert all die verschiedenen Kanäle im System. Es bleibt im Dünndarm oder im Dickdarm hängen und gelangt in die tieferen Teile des Körpers. Das ist die Vorstufe zur Krankheit. Und ich glaube, einer meiner liebsten Teile von Ayurveda ist, dass wir etwas namens Samprapti haben, ein Sanskrit-Name, der den Prozess beschreibt, wie eine Krankheit entsteht. Und da gibt es 6 Stufen. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, war er so schön und einfach. Die erste Stufe ist Akkumulation. Sie sammeln zu viel dessen an, was wir Dosha nennen. Dosha ist die Qualität einer Energie. Sie haben also zu viel Feuer, sie haben zu viel Luft, zu viel Wasser, zu viel Erde in ihrem System. Nehmen wir Feuer also. Wenn Sie zu viel Feuer in Ihrem System angesammelt haben, haben Sie vielleicht ab und zu Symptome einer Magenübersäuerung. Keine große Sache, aber das wäre ein Zeichen, dass zu viel Hitze im System ist. Und die nächste Stufe ist dann die Steigerung. Nun reizt es das System. Das, was eine leichte Übersäuerung war, wird nun ein bisschen Sodbrennen. Und in der heutigen Zeit ist das kein Problem. Wir haben die Lösung. Sie nehmen Priolsec, Nexium, was auch immer es ist. Und Sie hinterfragen nicht, warum Sie dieses Ungleichgewicht haben, weil es irgendwie normal ist, Sodbrennen zu haben. Aber das ist die Steigerung. Die nächste Stufe ist die Ausbreitung. Nun verbreitet sich die überflüssige Hitze im System, die nicht angegangen wurde, weil die Person immer noch zu scharfes Essen isst, Alkohol trinkt, was ihrem System zu viel Hitze zufügt. Die Person bemerkt, dass sie einen kleinen Ausschlag oder eine Reizung bekommt. Vielleicht bekommt sie auch eine Magenverstimmung, weil es sich nun im ganzen System ausgebreitet hat. Und die vierte Stufe ist die Lokalisation. Nun findet die überflüssige Hitze im System, die durch Akkumulation angefangen hat, einen schwachen Punkt im System, an dem wir nicht ganz intakt sind. Sagen wir, der Kerl, über den wir reden, war in der Schule Footballspieler und hat 1 oder 2 Schläge zu viel aufs Knie bekommen und sein Knie ist ein bisschen angeschlagen. Es ist in Ordnung, aber das wäre ein idealer Ort, an dem Hitze sich ansiedeln kann, weil das Gelenk nicht ganz intakt ist. Und das schreitet im Laufe der Zeit voran und wird vielleicht zur Arthritis. Es ist eine Entzündung, die sich an einem schwachen Teil des Systems lokalisiert, die damals angefangen hat, als sich zu viel im System angesammelt hat. Dann ist da noch die letzte der 6 Stufen. Es manifestiert sich und dann ist die 6. Stufe, dass es sich differenziert. Nun verändert es tatsächlich das Gewebe selbst. Vielleicht wird es zu rheumatoider Arthritis. Und das Schöne an diesem System ist, wenn Sie diese 6 Stufen verstehen und Krankheit verhindern wollen, was verhindern Sie? Überschüssige Ansammlung. Sie verhindern Ansammlung. Für mich ist die größte Ansammlung genau hier. Sie sammeln Traumata an. Sie sammeln Erfahrungen. Sie sammeln Zweifel an, das dann zu einer Verschärfung führt. Warum kann ich das nicht? Warum bekomme ich nicht den Job? Warum kann ich die Liebe meines Lebens nicht finden? Warum komme ich nicht in Form? Sie sehen, dass dieser Krankheitsprozess auf der Physiologie und der Psychologie zutrifft. Was ich den Menschen gebe, ist eigentlich die Fähigkeit loszulassen. Loszulassen, was auch immer sich in ihrem System angesammelt hat. Wir sehen das in der materiellen Welt. Sehen Sie den Kleiderschrank einer Person, dort gibt es üblicherweise eine große Ansammlung loszulassendes Zeug. Und Raum ist die Vorstufe des Heilens. Anstatt Prilosec zu nehmen, um die Verschlimmerung zu unterdrücken oder eine Operation zu machen, um zu versuchen, an der Lokalisation herumzudoktern, muss man an die Wurzel kommen, die normalerweise Ansammlung ist, die im Geist anfängt, richtig? Ja, die Ansammlung kann überall auftreten, wie gesagt, als psychologisch, körperlich, emotional, materiell. Wenn Sie sich die Garagen der meisten Menschen ansehen, ist dort eine Ansammlung. Ihr $50,000 teures Auto steht draußen und drinnen ist ein Haufen Mist. Die Ansammlung spitzt sich irgendwann zu. Es ist ein Gewicht, das Sie mit sich herumtragen. Es blockiert Raum. Und wenn Sie Raum blockieren, blockieren Sie Möglichkeiten. Es wird eine Stagnation. wenn Menschen mit Depressionen, Wut und solchen Dingen herumlaufen, die die Menschen nun mal haben, oder Schuld, basiert das alles darauf, dass sie an etwas festhalten. Das ist Ansammlung. Eine Ansammlung von Traumata, eine Ansammlung von Verurteilung, eine Ansammlung von Mist in ihren Systemen. Wo auch immer es ist, sei es psychologisch, emotional, körperlich oder materiell, jeder Mensch hat mit Ansammlung zu tun. Es gibt Unternehmen, deren Aufgabe es ist, ihr Zeug loszuwerden. Das ist sehr reinigend. Indem sie den Prozess erkennen, durch den Krankheit oder mangelndes Wohlbefinden in ihr Leben kommen, weil sie zu viel ansammeln, dann haben sie zumindest Zugang zu der Freiheit. Viele Menschen laufen umher und tragen all diese Dinge mit sich herum, die ihre Depression erzeugen, ihre Schuld erzeugen, ihre Wut erzeugen, das Gewicht, das sie tragen. Wonach sie sich eigentlich sehnen oder was sie suchen, ist Erlösung. Sie wollen Frieden. Ich glaube, dass Menschen letztlich wollen, ist wahre innere Frieden. Sie wollen sich wohlfühlen. Die Menschen sprechen von Glück. Doch was ist Glück? Glück ist für mich die Abwesenheit der Suche nach dem Glück. Das ist wahres Glück. Wenn sie nicht länger nach dem Glück suchen, weil sie völlig zufrieden sind, dort, wo sie sind. Um zum Beispiel zurückzukehren, wenn man zu viel Hitze im System hat, was dann zu Sodbrennen führen kann, die Person tut ihr Bestmögliches, die meisten Menschen wissen nicht einmal, was Ayurveda ist. Ich verurteile also niemanden, der zu einem Arzt geht und verurteile auch keinen Arzt, der es mit Prozac behandelt oder Säureblockern, denn das ist es, was er kennt. Es erzeugt allerdings mehr Symptome, es erzeugt mehr Probleme, weil die eigentlichen Ursachen nicht angegeben wurden. Schauen Sie sich die Werbung an. Es ist verrückt. Hey, keine Sorge, Sie haben Sodbrennen. Ich werde keinen Namen nennen, aber wir kennen alle den Kerl, der das tut. Sie haben Sodbrennen? Keine Sorge, nehmen Sie diese lila Pille und Sie könnten Ihre Pepperoni-Pizza essen. Keine Vorurteilung, okay? Machen Sie das den ganzen Tag lang. Aber werden Sie nicht wütend, wenn Sie später im Leben rheumatoide Arthritis oder entzündliche Erkrankungen bekommen? Es gibt keine Verurteilung in meiner Welt. Die Menschen können tun, was auch immer sie wollen, ich verurteile da niemanden. Aber wenn sie verstehen wollen, wie sie Gesundheit erzeugen, wie sie Vitalität erzeugen, wie sie das Leben lieben, wie sie frei sein können, dann habe ich gesehen, dass diese Systeme recht effektiv wirken. Was sind für Sie die Schwachstellen der westlichen oder konventionellen Medizin von Medikamenten und Operationen? Ja, die westliche Medizin ist ein großes Thema da draußen und ich urteile nicht gern, aber es ist ein großes Geschäft. Ich glaube, dass die Menschen verstehen müssen, dass es wirklich ein Geschäft ist. Und das bedeutet, wenn das System der westlichen Medizin sich wirklich der Gesundheit der Menschen verschrieben hätte, dann würden Pharmaunternehmen feiern, wenn Medikamentenkäufe abnehmen würden. Nun, ich bin nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Wenn Ayurveda also die Wissenschaft des Lebens ist, dann würde ich sagen, dass die westliche Medizin, ja, die Wissenschaft der Krankheit ist. Sie ist unglaublich wichtig für bestimmte akute, lebensbedrohliche Situationen. Wenn ich mit meiner Vespa fahre und ich, Gott behüte, aber angefahren werde und Knochen brechen oder innere Blutung habe, gehe ich nicht zu meiner Kräuterfachfrau und reibe Kurkuma auf meinen gebrochenen Oberschenkelknochen. Sie hat also ihren Sinn, aber ich glaube, dass die Menschen verstehen müssen, dass sie eher Symptome behandelt, als dass sie tatsächlich nach der Ursache sucht, wenn jemand im Ungleichgewicht ist, okay? Ich schaue mir die Dinge gern wirklich objektiv an. Wenn Sie sich den Weg anschauen, den ein Arzt durchläuft, dann wird er ein Experte in Krankheiten. Er lernt all die Erkrankungen in der Welt, von Infektionen bis zu jeder Art von kognitiven Störungen bis zu körperlichen Krankheiten. Er ist also eigentlich ein Experte in Krankheiten. Wenn Sie einmal kurz darüber nachdenken, wäre das wie, wenn ich ein professioneller Eisläufer wäre und wirklich gut werden möchte und dann zu einem Kerl gehe, der ein Experte im Hinfallen ist. Ich als Golfer beispielsweise mag die Vorstellung, wenn ich ein guter Golfspieler sein will, suche ich einen Experten, der weiß, wie man den Ball schlägt, oder? Es macht keinen Sinn, keinen anderen Sinn. Sie müssen also wissen, womit sie es einfach zu tun haben, okay? Und Ayurveda ist also die Wissenschaft des Lebens und der Gesundheit und ich betrachte mich also als Experte der Gesundheit und des Wohlbefindens und der Liebe fürs Leben und des Glücklichseins. Das ist meine Spezialität. Ich würde also lieber zu jemandem gehen. Also wenn ich krank bin, möchte ich herausfinden, wie ich gesund sein kann und nicht, wie ich die Krankheit handhaben kann. Und die westliche Medizin macht eine Menge Geld, weil es die Menschen am Leben hält, indem es Symptome behandelt. Ich hatte einen wirklich großartigen Allgemeinarzt, als ich hierher kam. Er war ein toller Kerl und versuchte wirklich moderner zu werden und manche dieser alternativen Methodologien zu inkorporieren. Und ich fragte ihn, was würden Sie als Arzt sagen, ist Ihre primäre Absicht? Und er sagte wortwörtlich, die Menschen am Leben zu halten. Das hat viel für sich, aber ich bin nicht daran interessiert, nur am Leben zu bleiben. Ich möchte lebendig sein, ich möchte mich großartig fühlen. Auf einer Skala von minus 10 bis 0 bis plus 10 leben die meisten Menschen von 0 bis minus 10. Sie behandeln die ganze Zeit Symptome, sie nehmen viele Tabletten, die befinden sich in einem dauernden Zustand der leichten Unruhe. Das ist aber nicht mein Leben, aber ich komme hin. Was wäre, wenn Sie von 0 bis plus 10 leben würden und das Leben großartig wäre und Sie sich eigentlich wohlfühlen würden und Sie glücklich wären und inneren Frieden hätten? Deshalb möchte ich bezüglich der westlichen Medizin wirklich nicht verurteilend sein. Ich glaube wirklich, dass Menschen grundsätzlich wirklich einen Unterschied machen wollen. Und wenn jemand Arzt wird, möchte ich wirklich glauben, dass dieser Mensch das tut, weil er einen Unterschied machen will. Das ist also keine Jagd auf Ärzte und Gott bewahre, ich könnte in meinem Leben einen oder mehrere brauchen. Aus irgendeinem Grund könnte das wichtig werden und es ist unglaublich bei Notfällen und rettet den Menschen auch das Leben. Ich denke, dass wir eigentlich darüber sprechen, wie bei jemandem, der vielleicht nicht in einer lebensbedrohlichen Situation steckt, bei der westliche Medizin und Ärzte unglaublich sind und wirklich Leben retten. Aber was ist, wenn wir in dieser ersten Standardabweichung der Menschheit leben und nur aufblühen wollen? Dann ist es meiner Meinung nach viel wichtiger, die Bedeutung von Denkweise, Ernährung, Lebensstil zu verstehen, die ihre Existenz als Mensch verändern kann. Derzeit gilt es als unmoralisch, falsche Hoffnung zu geben und positiv zu sein, aber es scheint in Ordnung, einen Samen der Angst zu pflanzen und zu sagen, oh, Sie haben nur noch 3 bis 6 Wochen zu leben. Wie Sie sagten, sind Ärzte keine Wahrsager, das mag vielleicht der Durchschnitt sein, den Sie aufrechterhalten, aber es gibt so viele Beispiele der Heilung und Genesung. Fokussieren wir uns nicht auf die schlimmstmöglichen Fälle, oder? Ja, all diese Dinge werden innerhalb dieser Art von alten Weltanschauungen erschaffen, dieser alten Welt des Überlebens, in der es hier ein Problem gibt und hier eine Lösung. Aber wir kommen nicht wirklich aus dem System raus, der Denkweise, dass wir getrennte Einheiten sind, die in einer großen Welt leben und versuchen zu überleben und irgendwo hinzukommen. Und das ist die Vorstufe zur Krankheit, zur Zwietracht zwischen Religionen, zwischen Nationen, zwischen Paaren, zwischen Familienmitgliedern. Es ist immer dasselbe. Die Welt ist in diesem Zustand grundlegend krank. Die Menschen sagen, dass sie Weltfrieden wollen. Sie können keinen Weltfrieden erschaffen, wenn es 8 Milliarden Menschen gibt, von denen die Mehrheit mit sich selbst im Krieg ist. Das System passt einfach nicht. Es lagen vielleicht gute Absichten dahinter, doch die Menschen wollen, dass es ihnen gut geht. Sie machen sich innerlich selbst fertig mit der Art, wie sie über sich denken. Sie können nicht gesund sein, wenn sie sich gleichzeitig selbst hassen. Unser System als Ganzes ist krank. Wir befinden uns in einer Art Überlebensdenkweise. Wie sieht die Denkweise des Aufblühens und der Freiheit und Einheit aus, von der Sie gesprochen haben? Ja, bei der Weltanschauung des Aufblühens, der ich mich mit diesem Leben verschrieben habe, geht es darum zu erkennen, dass ich keine getrennte Einheit bin. Ich habe ein sogenanntes Ego, aber alle Menschen haben das laut Entwurf. Und ich kann nicht durch den Geist anderer Leute blicken und sie können nicht durch meinen blicken. Allein wie sie gebaut sind, erzeugt ein Bild, dass ich hier bin und alles da draußen ist. Und dann muss ich tun, was ich auch immer tun muss, um zu überleben. Ich muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Anscheinend muss ich bestimmte Dinge tragen. Ich muss das richtige Auto fahren, all diese Dinge. Denn als Menschen wollen wir grundsätzlich geliebt und akzeptiert werden. Dieser Teil von uns ist jedoch nicht geliebt und akzeptiert. Das ist eine Glaubensstruktur, deshalb ist es fortwährend. Sie können etwas nicht erfüllen, wenn es die eigentliche Struktur ist. Spiritualität ist für mich, welches Wort auch immer Sie nutzen wollen. Bewusstsein ist unsere wahre Natur und dort gibt es nichts außer Liebe und Harmonie. Nicht auf eine Art wie Pollyanna oder Kumbaya, sondern wirklich, wenn Sie Ihre wahre Natur anzapfen, die für mich der Zugang zur Heilung ist, unsere wahre Natur zu erkennen, dass ich nicht getrennt bin von allem, dass ich Teil der Gang bin. Ich bin kein schwarzer American Express brauche, um dazuzugehören, ich Teil der Menschheit bin, dann erzeugt das die Erlösung, also das Loslassen meiner Angst, dass, wenn ich nicht X, Y und Z tue, ich nicht überleben werde. Wie lassen wir los? Ja, der Prozess des Loslassens. Wie lassen wir los? Erstens würden sie sich mit den einfachen Dingen anfangen. Sie gehen in ihre Garage und sehen, wie viel Mist sie dort haben, den sie nicht brauchen. Es ist eine Win-Win-Situation. Sie schaffen Platz und geben es jemandem, der davon profitiert. Sie geben es jemandem, der das Zeug brauchen oder nutzen kann, das sie in den letzten 10 Jahren in einer Kiste hatten. Und dann gehen sie vielleicht in ihren Kleiderschrank und erkennen, wie viel Zeug sie dort haben, das sie nicht brauchen. Da können sie wirklich loslassen lernen. Und dann ist Vergebung, wenn es um Emotionen geht, der großartigste Zugang zum Loslassen. Das ist eine viel tiefere Konversation und könnte allein eine ganze Dokumentation füllen. Menschen haben den Eindruck, dass andere Leute sie verletzt haben, sie haben etwas Falsches oder Schlechtes getan, aber eigentlich haben sie nur getan, was sie getan haben. Ihre Interpretation, dass es falsch war, oder ihre Verurteilung erzeugt das Leid. Wir haben alle mögliche Archetypen in der Welt. Nehmen wir beispielsweise Jesus Christus. Da ist jemand, der diese Prinzipien wirklich verkörpert. Die Menschen hämmern einen Nagel durch seine Füße und Hände und er agiert immer noch aus Liebe und Akzeptanz. Es gibt keine Verurteilung. Es gibt kein Falsch. Es gibt nur Mitgefühl. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Es entsteht, wenn sie erkennen, dass jeder Mensch das Beste tut, was er tun kann im Rahmen der Grenzen seines Bewusstseins. Und dann lassen sie die Verurteilung fallen. Das bedeutet nicht, dass sie keine persönlichen Vorlieben haben und das tun, was für sie richtig ist und ein Leben führen, das sie genießen. Ich sage nicht, dass sie sich mit jemand umgeben sollen, der beleidigend ist. Nein, ganz und gar nicht. Aber verstehen sie, dass sein Verhalten ein Nebenprodukt von allem ist, das er in seiner Kindheit bis heute erlebt hat. Und dadurch entsteht eine Welt des Mitgefühls anstelle der Verurteilung. Erstens ist das Ego entflammt, es ist zu spät, es ist wie jemand, der 6 Bier getrunken hat und sie bitten ihn darum, nüchtern zu sein. Es ist bereits im System. Was ich gern tun möchte, ist, jemanden an den Punkt zu bringen, an dem er schon gar nicht reagiert, weil er lernt zuzuhören. Das Ego wird nun getriggert, wenn sie etwas Bedrohliches wahrnehmen, wenn jemand etwas tut oder etwas sagt, das ihre Auffassung davon bedroht, wie die Dinge sein sollten. Dann werden sie reagieren. Denken Sie beispielsweise an aggressive Fahrweise. Es ist völlig unlogisch, aber es gibt dennoch, manchmal geht es tödlich aus. Da ist ein Auto aus Plastik und Metall, das vor Ihnen, vor Ihrem Auto reinzieht, von jemandem gefahren wird, den Sie nicht kennen, und er wird rufen und andere Ausdrücke. Damit sagen Sie, dass diese Person Ihre Emotionen kontrolliert. Das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht einmal, wer das ist. Warum sollte ich also wütend werden? Das ist eher eine Widerspiegelung dessen, was die Person nicht losgelassen hat. Die Frustration, den Streit, den er mit seiner Frau hatte, der finanzielle Stress, weil er einen Job macht, den er nicht mag, aber dennoch bleibt, weil er die Miete für sein Haus zahlen muss, in dem er nicht glücklich ist. Ich meine, es gibt eine Vielzahl an Dingen, die an jemanden angesammelt sind, um diese Reaktion verursachen. Es hat nichts mit dieser Person zu tun. Es hat 3 Sekunden gekostet. Oh mein Gott. Und ich verstehe es. Ich bin nicht respektlos. Ich verstehe, dass die Person gestresst ist. Aber wenn Sie geheilt sein wollen, müssen Sie sich die Quelle Ihrer Frustration anschauen. Sie müssen die eigentliche Ursache Ihres Unwohlseins angehen, wenn Sie Freiheit finden wollen. Die Menschen suchen nach Lösungen, ohne sich anzuschauen, warum sie das Problem überhaupt haben. Es erhält das Problem also aufrecht. Es scheint logisch und die Menschen tun es den ganzen Tag. Und es gibt, wie gesagt, Experten, die versuchen, ihnen zu helfen mit den besten Absichten. Das sind keine schlechten Menschen. Aber es geht nicht die Ursache an, warum es das Ungleichgewicht überhaupt gibt. Wenn das Ego also auf etwas reagiert, garantiere ich Ihnen, ist das, weil das Ego sich bedroht fühlt, Kampf oder Flucht. Und auch das ist nicht falsch. Aber wenn Sie fühlen, aber dann fühlen Sie sich machtlos und letztendlich krank, womit wir wieder bei der Frage von vorhin sind, kann ich die Situation akzeptieren? Wenn Sie wirklich mächtig sind, also nicht im Sinne von Manipulation, sondern mächtig in sich selbst, dann erkennen Sie, ich kann jede Situation, die auftritt, akzeptieren. Das bedeutet nicht, dass ich nicht proaktiv bin, dass ich nichts unternehme, aber es bringt meinen inneren Frieden nicht durcheinander. Bei den meisten Menschen ist es gerade andersherum. Sie versuchen, forsch zu sein. Sie versuchen, die Umstände zu manipulieren. Wenn diese Person sich so verhält, geht es mir gut. Wenn mein Konto vielleicht so aussieht, dann werde ich glücklich sein. Auf dieser Ebene des Geistes ist der unterbewusste Glaube, den viele Menschen haben und der krank zu Krankheit führt, ein Gefühl der Unzulänglichkeit, oder? Ja. Was gibt es für Hilfsmittel oder Wege, mit denen die Menschen diesen Glaubenssatz über sich selbst umprogrammieren können? Die vorherrschende Denkweise, die da draußen bei jedem Menschen gibt, ist irgendein Glaube an Unzulänglichkeit. Nicht genugitis. Was auch immer es ist, ich bin nicht gut genug, nicht dünn genug, nicht hübsch genug, nicht reich genug. Das ist eine menschliche Epidemie und sie vergeht nicht. Und das ist in Ordnung. Das Bewusstsein über diesen Teil von uns ist die Freiheit davon. Das Zitat, das ich nutze, ist, dass es nicht die Freiheit einer Person ist, sondern von einer Person. Das macht ein bisschen einen Knoten im Hirn. Wenn also jemand zu mir kommt, bin ich nicht daran interessiert, ihn zu befreien. Ich befreie ihn von dem Gedanken, wer er zu sein glaubt. Und da liegen die Probleme. Ein anderes Zitat, das ich nutze, ist: Es gibt nicht eine Person mit einem Problem. Die Person und das Problem sind ein und dasselbe. Ich habe keine Probleme und ich will damit nicht anmaßend sein. Es gibt Situationen, die ich angehen muss. Es ist kein Problem, denn so erzeugen wir Widerstand. Es gibt viele Dinge, die ich angehen muss, die vielleicht nicht ideal sind und ich tue etwas dagegen oder nicht. Aber es ist kein Problem. Wenn Sie in die Welt rausgehen, hat jeder eine Unmenge an Problemen. Nein, das haben Sie nicht. Es sind Umstände, gegen die Sie Widerstand leisten oder zu denen Ihr Ego sagt, das sollte so nicht sein. Sie sollten so nicht mit mir reden. Das Auto sollte nicht vor mir reinziehen. Und da liegt das Leid. Sie können diese Denkweise verändern und erkennen, dass Sie Ihre eigenen Glaubenssätze der Unzulänglichkeiten bekämpfen, dass Sie Ihre eigene Beurteilung des Lebens bekämpfen, wie Sie glauben, dass es laut Ihnen sein sollte. Das ist alles, was Ihr Leid erzeugt. Ich sage nicht, dass die Umstände für die Menschen einfach sind. Es gibt viele Menschen, die ich wirklich bewundere, weil sie mit schwierigen Umständen klarkommen. Aber ich kenne auch Leute, die haben alles Geld der Welt und sie haben keine schwierigen Situationen. Aber sie leiden trotzdem, weil sie mit dem Glauben an ihre Unzulänglichkeiten leben oder glauben, dass das Leben irgendwie falsch ist oder anders sein sollte. Wenn die Menschen durch die Linse des Egos blicken und im Kampf- oder Fluchtmodus sind und das Leben überleben, haben sie den Eindruck, dass sie die Umstände kontrollieren müssten. Es wird eine zwingende Denkweise anstelle einer mächtigeren Denkweise. Beim Zwang versuchen sie, alles zu kontrollieren. Sie wollen, dass die Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Sie wollen, dass ihr Konto so und so aussieht. Sie wollen, dass ihr Mann oder ihre Frau sich auf eine bestimmte Art verhält. Wenn all das so ist, wie ich es will, dann geht es mir gut. Bis dahin ist es psychologisch, wie diese Position nimmt Kampfhaltung ein, anstatt das Leben zu lassen. Den Menschen die Freiheit zu lassen, zu sein, wer sie sind, das ist Liebe. Das ist es, was Liebe ist. Liebe hat keine Agenda. Liebe erlaubt es, den Menschen und dem Leben zu sein, was es ist. Das ist die grundlegende Energie, von der ich spreche, die Liebe. Liebe ist allumfassend. Das bedeutet nicht, dass Sie mit einer Person zusammenleben müssen, die Sie misshandelt. Sie können die Person lieben, die sie ist, aber Sie haben persönliche Präferenzen. Sie schließen sich selbst mit in der Liebe ein, aber an dieser Stelle gibt es keine Reaktion. Das Leben ist, was es ist. Ich liebe die Umstände und nehme sie an, wie sie sind. Und ich sage nicht, dass das leicht ist, aber es ist möglich. Was ist, wenn man versucht, eine Situation mit den besten Absichten zu ändern, wenn beispielsweise die Frau krank ist, aber gewisse Dinge nicht sehen kann und man nicht einfach nicht will, dass sie heilt? Wie verbleibt man da in der Leichtigkeit und unterstützt sie, während man ihr erlaubt, schlechte Entscheidungen zu treffen? Wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich liebe und andersherum, dann werde ich merken, wenn jemand wirklich die Absicht hat, mir zu helfen, anstatt die Sicht meines Egos zu beschützen, was richtig oder falsch ist, die nicht gestört werden möchte. So leben die meisten Menschen ihr Leben. Im Grunde genommen leben die meisten Menschen von Ego zu Ego. Wenn es scheint, als wäre alles harmonisch und sie stimmen mir zu und ich stimme ihnen zu, dann ist Liebe da und es wird Liebe gemacht im Haus. Das ist großartig. Aber wenn sie mir nicht zustimmen und ich ihnen nicht zustimme, dann stellen sie lieber sicher, dass keine losen Gegenstände herumliegen, denn sie werden durch die Gegend fliegen. Also meiner Meinung nach geht es also um Liebe. Es geht darum, jemanden allumfassend anzunehmen, genauso wie er ist. Das ist die Grundlage für eine wirklich aufrichtig intime Beziehung. Jemanden völlig anzunehmen, wie er ist. Wenn ich also mit jemandem zusammen wäre, der krank wäre und absolut nichts tun wollte und etwas zu ändern, dann würde ich das akzeptieren. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mit jemandem zusammen wäre, der so ist. Denn das ist jemand, der stur ist und sich sträubt. Und das ist nicht das, was ich in mein Leben ziehe. Es kommt also immer wieder darauf zurück. Das grundlegende Problem wäre in der Beziehung nicht die Krankheit. Der Mangel an Verbindung und Liebe ist also eine Vorstufe der Krankheit. Eine Mutter, die sich um einen Kranken kümmert, oder ein Ehemann, der sich um einen Kranken kümmert. Was ist der beste Raum, den Sie erschaffen könnten? Eine Art Rat für den nächsten Vertrauten einer Person, die eine Krankheit hat. Wie können Sie die Person auf die mächtigste Art unterstützen? Ja, wenn jemand da draußen eine Person im Leben hat, die krank ist und diese Person aufrichtig liebt, dann tut man natürlich alles, was man tun kann, um der Person zu helfen, zu heilen. Denn vielleicht verursacht die Krankheit tatsächlich etwas, sei es Demenz oder etwas wie Alzheimer, wodurch die Person nicht wirklich funktionieren kann. Dann müssen sie beinahe eingreifen und sie werden der Hüter ihres Wohlbefindens. Es ist vermutlich die Standardantwort im Ayurveda, wenn jemand eine sehr allgemeine Frage stellt. Die Antwort ist immer, es kommt darauf an, wie alt die Person ist. Wie stark ist ihr System? Wie schwer ist die Krankheit? Wie diszipliniert ist sie? Wie engagiert ist sie? Es gibt so viele Komponenten, die bei der Heilung eine Rolle spielen. Es braucht einen gewissen Grad Bereitschaft, dass sie gewohnt werden will. Großartig, vielen Dank. Geben Sie mir Ihre Hauptbotschaft über das Heilen. Um alles zusammenzufassen, worüber ich gesprochen habe, wovon ich hoffe, dass die Menschen es wirklich verstehen, akzeptieren Sie mehr als das Leben, akzeptieren Sie sich. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der ein neugeborenes Baby sieht und nicht intuitiv dessen Kostbarkeit erkennt. Und jeder da draußen ist nicht anders. Aber an irgendeinem Punkt haben sie beschlossen, dass sie nicht mehr so kostbar sind. Und da fing der Missstand eigentlich erst an. Das macht mir ein bisschen Gänsehaut. Wenn ich die Menschen dazu bringen könnte, zu erkennen, wie kostbar sie sind, sie sind ein Ausdruck des Lebens. Es gibt niemanden wie Sie. Sie sind einer von 8 Milliarden. Das ist etwas ziemlich Besonderes. Aber ich wette, dass die meisten Menschen sich selbst nicht diese Art von Liebe und Fürsorge zukommen lassen. Das wäre ein wundervoller Wegbereiter für Heilung. Und ich denke, der andere Teil davon, Gesundheit wirklich zu entdecken und zu enthüllen, also meiner Meinung nach ist Gesundheit angeboren. Wir stehen ihr im Weg. Es geht also auf das zurück, was ist, darüber sagte, dass Ansammlung der erste Schritt in die Krankheit ist. Lassen Sie also den Hass los, den Sie für einen Elternteil hegen, die Verurteilung eines Kollegen, die Beschuldigung gegenüber Ihres Partners. Lassen Sie diese innere Verurteilung, die Schuld los und auch die Opfermentalität. Wenn Sie das loslassen und erkennen können, dass das Leben eigentlich für Sie arbeitet, und nicht gegen sie, dann werden sie Heilung und Freiheit und inneren Frieden erzeugen. Wenn sie auf sowas stehen, natürlich.